Jo, hallo, Namaste, Tibaseto. Hallo Swantje, hallo alle. Willkommen zum Satsang. Jo. Wir haben uns ja gerade erst gesehen am letzten Wochenende beim Bodensee-Retreat. Es war toll. Ich schaue das einfach alles. Okay. Ja, apropos Retreat, dann mache ich kurze Ankündigung. Am Anfang, da, weil noch keine Fragen sind. Ihr habt nämlich schon ein Herbstretreat geplant mit mir. 4 Tage von Donnerstag bis Freitag, Donnerstag bis Sonntag, 7. bis 11., 7. bis 10. November. Infos dazu findet man auf meiner Webpage. Das ist in Bayern, in so einem Retreat Center. Ja, Marc kann jetzt schon irgendwie vorreservieren. Also richtig buchen kann man noch nicht. Bin noch nicht dazu gekommen, aber vorreservieren, weil es sind nur zu 30 Plätze auch. Und wer weiß, im Sommer sind Festivals, wo ich teilnehme und das könnte dann recht schnell voll werden. Jo. Und ansonsten würde ich sagen, so wie immer, alle Fragen erwünscht, erlaubt. Und entweder über den YouTube-Chat. Da freue ich mich wieder, wenn Sand hier vorliest. Das ist voll, kann ich mir dann voll. Brauche ich nicht mitlesen. Oder ihr könnt auch in Dialog mit mir gehen. Und wenn nichts ist, ist Stille. Und jetzt gerade am Anfang können wir auch noch vielleicht 1 Minute gemeinsam in Stille verbringen. Bis das dann halt die erste Frage auftaucht. Ja, vielleicht vorweg auch. Ich freue mich auch schon sehr, nächste Woche dann dich, Teresito, wieder zu sehen nach so langer Zeit. Und wieder mal die Insel La Gomera zu besuchen. Ist schon sehr viel Vorfreude da. Jetzt war ich 7 Jahre nicht dort. 7 Jahre, Wahnsinn.
Ja, schön. Ich freue mich auch schon drauf.
Ich glaube, ich habe dir schon zurückgeschrieben, ne? Den Tag, wo wir ausgemacht haben.
Ja.
Ja. Bin ich schon gespannt, was sich verändert hat.
Sunny möchte wissen, ob du vielleicht mal wieder in Wien bist.
Hallo, Namaste, den Namen habe ich nicht ganz verstanden. Nasami oder so. Ah, habe ich es gar verstanden. Ja, aber immer nur privat. Alle 2, 3 Monate besuche ich da Tochter, Enkel und so und Freunde. Und dadurch ist es dann meist wirklich nur so ein Privatbesuch. Aber wenn irgendwer sich in Wien berufen fühlt, einen Satsang zu organisieren, der einen Raum kennt und so weiter, dann kann ich mir das schon auch sehr gut vorstellen. Ob es heuer dann klappt, ist aber die Frage. Im Moment sind schon so viele Sachen geplant. Festivals und so im Sommer und da braucht man schon eine Zeit lang dann Vorlauf, muss man rechnen, ein halbes Jahr mindestens. Aber gerne, würde ich schon machen. Kann ich dann ja verbinden, das private Vergnügen, meinen Enkel zu sehen und um Satzung zu geben, jederzeit. Jederzeit in frühestens 6 Monaten. Bin ja auch gerade erst weggezogen aus Wien, nicht? Endgültig mit Ende Januar. Aber eigentlich ist schon seit letzten August großteils in Bayern. Bin.
Michaela schreibt: Guten Abend zusammen. Dein Humor ist so echt und hilfreich.
Freue mich. Dankeschön.
Berli möchte wissen: Hallo Edgar. Wie treffe ich am besten Entscheidungen?
Namaste, Berli, danke für die Frage. Ja, stell dir das am besten so vor. Du gehst deinen Weg, stellst da richtig räumlich vor, gehst deine Straße entlang, du gehst deinen Weg. Am Straßenrand sind Bäume und vielleicht irgendwo ist ein Haus in der Entfernung, vielleicht ein Wald, Berge. Und irgendwann sitzt dann da am Straßenrand ein kleines Männchen, das heißt Entscheidung. Und das triffst du dort dann. Und dann hast du die Entscheidung getroffen. Nee, ist eigentlich weiblich, ne? Die Entscheidung. Ein Weibchen sitzt. Das nennt sich Entscheidung und das triffst du dann. Das meine ich, ist natürlich lustig, aber ich meine es wortwörtlich. Die Entscheidung triffst du. Im Laufe des Weges kommt sie zu dir. Genau im richtigen Moment. Und wenn sie noch nicht da ist, ist sie noch nicht da. Dann kannst du noch warten, bis sie kommt, bis es klar wird. Also Entscheidungen können einfach getroffen werden, wenn einfach die volle Klarheit da ist. Dies oder das. Und solange das nicht ist, brauchst du sie nicht treffen. Du kannst sie treffen, wenn du einen starken Impuls hast. Oder wenn irgendwas in dir, und da ist wirklich alles erlaubt, ja. Herz, Verstand, Bauchgefühl. Egal, wenn einer dieser drei Aspekte zu dem eine klare Entscheidung hat, dann kannst du dich damit treffen. Und wenn das noch nicht der Fall ist, dann ist einfach die Zeit noch nicht reif. Dann muss noch mehr zu dir kommen an Informationen, Eindrücken, dass dann Klarheit da ist. Ja, und wenn das nie passiert, dann passiert es nie. Dann trifft man halt keine Entscheidung. In dem Fall nimmt einem dann eh das Leben die Entscheidung ab. Und das ist dann auch gut. Und aus der allerhöchsten Sicht triffst du sowieso nie eine Entscheidung, weil selbst die Entscheidung wird dir gegeben. Als Impuls, als Gedanke, als Gefühl. Selbst das ist schon gegeben. Selbst das ist schon hingegeben. Auch wenn du das Gefühl hast, ich treffe die Entscheidung. Ist auch okay. So funktioniert das Leben. So darf es sein. Aus meiner Sicht ist dein Wille geschehe und mein Wille und sein Wille oder ihr Wille ist derselbe Wille. Und wenn der Wille ist, dann ist klar. Und wenn kein Wille da ist, braucht auch keine Entscheidung getroffen werden. Da hat der Miles Davis, war das, Sänger ist das, glaube ich, gewesen, der hat einmal den Spruch gesagt, if you don't know what to do, do nothing. If you don't know what to do, do nothing. Ja, dann wartest, du musst nicht. Wozu stressen? Vielleicht ist ja sogar möglich, bei manchen Sachen ein sowohl als auch zu finden. Ja, es ist nicht immer entweder oder. Vielleicht geht auch ein sowohl als auch, oder es geht um ein weder noch. Oft ist keine klare Entscheidung, weil man weder dies noch das möchte. Oder eben, weil man beides möchte. Muss man schauen. Entweder geht's oder geht nicht. Das ist lustig, das erinnert mich jetzt gerade an die Situation, wie ich ganz jung war, wie ich da so mit 15, 16 Jahren herum, 17 das erste Mal in Diskotheken unterwegs war, ist ja schon lange her, Diskotheken sind schon ewig out. Aber in meiner Jugend war das noch. Und da ist man dann hingegangen und da waren dann so viele hübsche Mädels, die man ansprechen hätte können. Aber Mann, mit Doppel-N, Mann, ja eigentlich eher Bursch, konnte sich nicht entscheiden. Ja, und im Laufe des Abends waren dann alle Mädels weg. Aber auch das soll genauso sein. All das ist ein Lerneffekt. Danke für die Frage.
Alexander fragt, es gibt mittlerweile so viele Erwachte, auch auf YouTube. Die wenigsten fühlen sich echt an. Du bist eine Ausnahme. Woran liegt das unechte Empfinden?
Danke erstmal, freut mich. Namaste. Alexander, glaube ich, war. Echt. Ja gut, ich kann nur von mir sprechen. Das Echtsein ist halt, es ist dann gegeben. Es würde ja alles, was unecht ist, funktioniert irgendwann nicht mehr. Ist nicht so, dass ich immer echt war. Also vor dem sogenannten Erwachen zum Beispiel, versucht man sich ja eigentlich durchs Leben irgendwo so halb physisch, halb warm durchzuschummeln. Nicht wirklich schummeln, aber halt nicht dieses Echtsein. Es ist nicht volles authentisch sein. Es ist dieses Mitspielen, was auch hier da war. Aber gerade mit dieser Erfahrung geht einher, Gott ist überall, Gott sieht alles oder die Göttin, ist egal, wie man es nennt. Da geht nur mehr echt sein. Da geht nur mehr authentisch sein. Anders ist es gar nicht möglich. Alles andere, und das empfehle ich auch so jedem, egal ob erwacht oder nicht erwacht, einfach echt sein, authentisch sein. Dann bekommt man zumindest ein echtes, authentisches Leben im Gegenzug von Existenz, vom Universum zurück. Das sich echt anfühlt, dann sind die Erfahrungen zumindest echt und echte Gefühle. Der Rest wäre fake. Ja, und im Erwachtsein, ich würde nicht sagen, dass jetzt der Großteil irgendwie von irgendwelchen Lehrern oder die ihre Wahrheit teilen. Ich würde nicht sagen, dass der Großteil unecht wäre, sondern aus ihrer Warte und aus ihrer jeweiligen Möglichkeit sind sie wahrscheinlich, ich würde schon sagen, das ist jetzt eine Schätzung, 80 bis 90% echt gemeint. Ja, echt im Sinne, so echt sie halt sein können. Ja, und es gibt so viele Erfahrungen, die auch mit Erwachtsein verwechselt werden. Zum Beispiel Chakra-Erfahrungen, das Erwachen zur reinen Liebe, das Erwachen zum reinen Willen, das Erwachen zum Ausdruck, das Erwachen zur Lust oder das Erwachen zum Eindruck, wo das dritte Auge sich öffnet und man ein bisschen sieht durch den Schleier. Das sind alles Erfahrungen. Ken Wilber beschreibt das recht gut in seinem Spiral Dynamics Konzept. Das sind alles Erfahrungen, wo der Sprung von einer Ebene zur nächsten absolut sich anfühlt wie Erwachen und absolut subjektiv so wahrgenommen wird, als wäre es der letzte Schritt, als würde da nichts mehr kommen. Weil sich die ganze Welt auf den Kopf stellt. Plötzlich ist die Liebe erwacht, plötzlich ist das Herz erwacht oder plötzlich ist der Wille erwacht. Das war früher und öfter in älteren Zeiten, der reine Wille. Das sind halt Erfahrungen und dann lehrt man aus dieser Erfahrung heraus und auch das kann nützlich sein für Schüler, die genau das zu diesem Moment brauchen. Die Lehrer würde es alle nicht geben, würde keiner zusehen. Würde da jemand ein YouTube-Video machen und dann hat er 3 Zuseher und 0 Klicks. Vielleicht gibt es solche, die bemerkt man dann halt nicht einmal. Ich bezweifle es fast, wird es Einzelfälle geben, aber die anderen, ja, die haben trotzdem einen Sinn. Irgendwem bringt das was. Irgendwer, der genau dort steht, dass das, wo der Lehrer steht, der nächste Schritt ist, der hat was davon. Es gibt nicht immer nur den letzten Schritt, sondern meistens ist nur der nächste Schritt das Interessante in der spirituellen Entwicklung. Und da lässt sich kaum was überspringen. Ja, und irgendwann ist halt der nächste Schritt dann auch der letzte Schritt. Dann kann es sich so auch anfühlen, als hätte man dann viele Schritte fiktive übersprungen mit diesem letzten Schritt. Aber in Wirklichkeit ist ja nicht so. Es war der nächste Schritt, Punkt aus. Ja. Und das ist alles wichtig. Das ist alles wichtig. Es ist wichtig, dass auch ein Ich einmal gestärkt wird, dass man ins Tun kommt, wenn jemand immer nur dahin treibt wie ein Blatt im Wind. Es ist wichtig, dass jemand runtergeräumt wird, das Ich, wenn jemand nur im Ego ist und irgendwann dann nur mal gegen Mauern anrennt und nichts mehr geht, weil er will, 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 will. Und man in die Hingabe geht und es sind scheinbar völlig, völlig gegensätzliche Bewegungen zum Beispiel. Und trotzdem sind es Phasen im Leben, wo man mal dasteht und mal dasteht. Und dann braucht man einen Lehrer, der einen entweder stoppt oder einen Lehrer, der einen aufrichtet, dass man überhaupt einmal ins Leben kommt und überhaupt einmal menschliche Erfahrungen macht. Also, ist kein Problem. Ansonsten würde ich empfehlen, jedem, der zuhört und auch dir, halt dem zu folgen. Ich meine jetzt nicht unbedingt mich, aber schön, dass du mich echt empfindest. Das, was dich anspricht. Dass jeder dem folgt, was ihn anspricht. Im jeweiligen Moment. Es kann auch wechseln. Es kann längere Zeit bleiben. Es kann auch für immer bleiben. Wie auch immer. So, was dich anspricht und kümmere dich nicht um die anderen. Dort, wo du ein Nein hast, dort, wo es dich nicht zieht, lass dich am Weg stehen und geh vorüber. Beachte nicht. Folge deiner Freude, folge deiner Wahrheit, folge dem, was sich für dich echt anfühlt. Das war bei mir zum Beispiel bei Osho so. Es war einfach so, in meiner damaligen Phase hat Osho in jedem einzelnen Satz, den er je gesprochen hat, genau das ausgedrückt, wo ich nur ein Ja, ein Ja, ein Ja, wobei für mich hat sie gar nicht die Frage echt oder nicht echt gestellt, sondern einfach nur, was sagt er? Ne? Habe ich da ein Ja, habe ich da Resonanz? Und es war totale Resonanz zu allem, was er sagt hat. Er hat mir einfach aus der Seele gesprochen. Und es hat schon gereicht. Ja. Und dann bist du einfach du, wo vielleicht weiter als manche, die dann eben schon noch Echteres brauchen. Ja. Danke für die Frage. Und für das Kompliment.
Minute 001 schreibt: Hallo Edgar, wieso, weshalb stellen so viele Menschen Fragen? Da draußen bei dir zum Beispiel.
Hallo, Minute 001. Das ist ein geiler Name. Namaste. Super. Warum stellen so viele Menschen Fragen und so? Ja, ich bin froh, dass viele sind und nicht wenig. Wenn jetzt keiner Fragen stellen würde, ich würde wahrscheinlich schon ein, zwei, drei Mal, ich weiß nicht, drei ist schon viel, so Online-Satsangs geben, dann in 90 Minuten Stille. Aber nach dem dritten Mal wäre es dann schon ein bisschen langweilig. Also ich bin froh, dass viele Fragen stellen. Aber ich weiß schon, wo du hindeutest, möglicherweise. Letztlich geht es ja darum, nicht wirklich die Fragen zu beantworten. Ich tue es halt gerne, ich bin so eine Erklärbär. Aber eigentlich geht es darum, dass die Fragen verschwinden. Und ich weiß schon, dass wenn man es beantwortet, kommt dann die nächste Frage und die nächste Frage und die nächste. Aber ich habe auch erkannt, dass das auch nur ein Spiel ist. Auch das ist nur ein Spiel. Und wenn es den Menschen etwas bringt und weiterführt, dann ist es so. Und zum richtigen Moment, wenn bei irgendjemandem bestimmt ist, dass er sie erwacht, dann wird es geschehen. Egal durch welche Frage, das ist dann alles genauso, läuft einfach genauso ab, wie es ablaufen soll. Und wenn es noch nicht bestimmt ist, werden die nächste Frage auftauchen, die nächste und die nächste. Und es ist einfach der Verstand, der es verstehen will. Und das Problem mit Spiritualität ist, wenn ich jetzt erklären würde, wie macht man einen Kaffee, dann ist davon auszugehen, dass jeder, dem ich das erkläre, außer ich bin schlecht im Erklären, nachher weiß, wie man einen Kaffee macht. Ich brauche es auch nie mehr ein zweites Mal erklären. Das hat der Mensch dann gelernt und er wird dann nie mehr irgendwen danach fragen. Aber in Spiritualität ist das was anderes. Da hört der Verstand Dinge, die er nicht verstehen kann. Er hört Dinge von Verlöschen, er hört Widersprüche und Paradoxe zwischen Sein und Nichtsein. Der eine sagt, ich bin, der andere sagt, ich bin nicht. Der eine spricht vom Selbst, der andere vom Nicht-Selbst. Der eine vom Allem, der andere vom Nichts. Das sind so viele Paradoxe und Widersprüche und so viel. Dann erzählen Leute wie ich irgendwas von einem Zustand ohne Denken, dass das Denken verschwinden kann, dass der Denker selbst verschwinden kann, dass die Identifikation verschwinden kann mit diesem Body-Mind-Organismus. Und der Verstand sagt einfach nur, hä? Von was redet der? Von was redet die? Das Schlimmste, was dem Verstand passieren kann, oder das Schlimmste, was dem Menschen passieren kann mit so einem Verstand, ist, dass es versteht. Weil dann nimmt sich der Verstand das und macht es sich zu eigen, macht es entweder nach oder glaubt es jetzt gecheckt und verstanden zu haben, hat es vielleicht auch verstanden, obwohl ich selbst weiß, es ist nicht zu verstehen, es will auch gar nicht verstanden werden. Aber das subjektive Gefühl des Verstehen können sie es dann da und verhindert eigentlich ein Weiterkommen, weil man glaubt dann, man hat es ja schon. Also ein verstehender Verstand ist das Schlimmste, was uns sogar passieren kann. Aber der verstehen wollende Verstand, den haben alle. Ja, man will es verstehen, da hört man was. Was ist denn das? Was heißt, der ist schon zu Lebzeiten gestorben und Sterbeerfahrung und was weiß ich, oder Glückseligkeit oder Orgasmus mit dem Kosmos und es gibt keine Zeit und überhaupt gibt es nur das Hier und Jetzt und dann gibt es wieder aber die ganze Ewigkeit. Das kann ein Verstand schon Tilt machen. Das wäre das Beste bei seinem Patienten, dass der Verstand Tilt macht. Der Werner Ablass hat das schön ausgedrückt mit dem Begriff Mindcrash, dass der Verstand Tilt macht, wie so früher die Flipperautomaten, wo alles plötzlich stehen bleibt. Zack, aus, finito. Ja. Leere, mitten im Gedanken gestoppt. Zack, kannst nicht weiterdenken. Tilt. Das ist das Beste, was passieren kann. Weil da beginnt dann das Gewahrsein, sich darüber gewahr zu werden, dass du auch ohne Denken und ohne Denker bist. Dass du Bewusstsein bist und nicht der Verstand und nicht der Körper. Das ist halt das Ziel. Aber dass der Verstand Fragen stellt, ist völlig natürlich. Das ist die Natur des Verstandes. Und in der Spiritualität tut er sich schwer. Es ist nicht zu verstehen. Und darum fragt er so lange, bis er aufgibt. Oder bis er halt getillt wird, also abgeschaltet wird. Mittendrin, mittendrin im Denken. Zack, jetzt. Weg. Stille. Gewahrsein. Bewusstsein. Vielleicht Energie, die aufsteigt, Gefühle. Darum wird er so stark betont, die Gefühle zu fühlen. Weil dann kommt man aus dem Denken mal raus und fühlt da, was im Körper da ist. Und kommt hier im Hier und Jetzt des Körpers an. Das ist schon die halbe Miete. Den Denker Denker sein lassen. Nichts verstehen müssen. Dann landet man dort, was Sokrates schon gesagt hat, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und das ist mehr als der, der glaubt, dass er etwas weiß. Weil dann ist man zumindest schon in dieser Leerheit angekommen, nichts zu wissen, alles Wissen loszulassen. Alles nur gelernt, gehört, vom Hörensagen. Vergiss alles. Komm einfach nur an bei dir, im Jetzt, hier. All die Paradoxe und Widersprüche, all das Geschwafel, all die beantworteten Fragen. Es ist nur kosmische Show. Beiläufig läuft es mit. Das, was wirklich passiert, ist ganz was anderes. Das, was jetzt gerade wirklich passiert, das bist du. Du passierst gerade. Du passierst immer. Du geschießt immer. Das ist das, was geschieht. Du geschießt. Egal, was dir geschieht, aber du geschießt. Jetzt und jetzt und jetzt und jetzt und jeden Moment. Und es sind nicht nur einzelne Momente, es ist ein ewiger Moment. Ein ewiger Moment, in dem du geschießt. Dem du hier bist. Egal, ob da Gedanken sind oder Gefühle, es ist auch da. Es kommt und geht. Du bleibst. Mit allen Fragen oder auch nicht. Ja, danke für die Frage. Ah, ja. Gibt so einen Spruch im Lateinischen. Quod erat der monstrantum. Du hast eine Frage gestellt.
Berli schreibt, danke Edgar. Das war die Frage vorhin mit dem, wie man am besten Entscheidungen trifft.
Ah, gerne.
Und Jeanette Nicole schreibt, hallo Edgar, wie kann ich die Wahrheit erkennen? Woher weiß ich, was die Wahrheit ist?
Namaste, Jeanette Nicole. Ich fange mit dem zweiten Teil an, der ist leichter. Woher du weißt, dass es die Wahrheit ist, das weißt du dann. Dieses Woher steckt in der Wahrheit schon mit drin. Die Wahrheit ist dann so deutlich, so unumstößlich und so ewig, so bedingungslos, bedingungslos von Raum und Zeit, auch unabhängig von dir als menschlicher Körper, als Body-Mind-Organismus. So ewig, so deutlich, dass das mit, das quasi wird mitgeliefert in der Verpackung. Dass du dann weißt, dass es die Wahrheit ist. Und solange das nicht ist, ist es nicht die wirkliche, die absolute quasi die Wahrheit. Sondern nur irgendeine relative Wahrheit, und das ist ja auch okay, weil meist gibt es eh nur relative Wahrheiten. Die sind dann oft mehr wert, als an irgendeiner scheinbaren absoluten Wahrheit festzuhalten, die man vielleicht vor Monaten oder Jahren mal erfahren hat. Sondern danach beginnt dann der Prozess, dass man sich einfach immer ins Jetzt einlässt, so wie es jetzt ist, voll und ganz. Und das ist dann die jeweilige Wahrheit des Moments, die auch veränderlich sein kann. Sowohl vom Seinszustand, Bewusstseinszustand, als auch das, was im Außen erscheint. Sage immer gern, das Universum ist ein Wandelmonster. Viele Wahrheiten, die als endgültig angesehen werden oder als absolut, sind es nicht. Aber wenn du die eine große Wahrheit findest, die du bist, das ist unumstößlich. Das ist der zweite Teil. Das Problem ist, sowas macht natürlich neugierig, wenn das dann so einer sagt wie ich. Jetzt kommen wir das war die gute Nachricht. Jetzt kommen wir zur schlechten Nachricht. Du kannst nichts tun. Du kannst nichts tun, um diese Wahrheit zu erreichen. Du bist sie schon. Du kannst es erkennen. Natürlich, erkennen kann geschehen. Wodurch auch immer, durch Hinweise, durch Techniken, durch Meditationen, durch Gnadenakte des Göttlichen, was sowieso immer mit dabei ist. Dieses Erkennen kann geschehen, dass du die Wahrheit bist letztlich. Aber tun kannst du dafür nicht wirklich was. Du kannst aus meiner Sicht, was das Sinnvollste noch ist, einem spirituellen Weg zu folgen, der eine Freude macht, wo man auch während des Weges Erfolgserlebnisse hat, sei es Freude, sei es Interesse, sei es whatever, und dem folgen, ohne irgendwo ankommen zu müssen. Weil aus meiner Sicht bist du schon angekommen, ist jeder schon angekommen, immer schon angekommen. Deine Essenz ist jetzt schon das. Da ändert sich nichts. Es fallen nur die ganzen anderen Dinge weg, die du nicht bist. Die Irrtümer, die Glaubenssätze, die Hypnose, dass man dieser Organismus wäre oder der Denker wäre. Das fällt alles weg. Die Irrtümer fallen weg. Aber dazu kommen tut nichts. Das Licht ist schon da. Das Licht ist schon da und das bist du. Und wenn du mir das glaubst, kann daraus ein Weg werden, indem du dorthin schaust, wo du bist, bei dir bleibst und dich ganz und gar in dich fallen lässt und dich dir selbst hingibst. Dir selbst beginnt beim Körper, beginnt beim Gefühl, beim Herz, bei der Intuition. Was will der Körper wirklich? Was will er jetzt? Ganz einfache Dinge. Und dem folgen. Ohne dabei ein Ziel zu haben, sondern nur schauen, was braucht dieser Körper jetzt? Was will er jetzt? Und was jetzt? Und was jetzt? Und was jetzt? Und in diesem Moment bleiben und immer nachfühlen und die Gefühle alle fühlen, wie sie aufsteigen im Körper. Damit sein, erkennen, dass das Tolle, dass diese Gefühle eigentlich in jedem Gefühl, in jeder Emotion Energie steckt, Glückseligkeit, Liebe, Bliss, Freude. Und das wahrnehmen, was schon da ist. Diese Energie ist bedingungslos. Die braucht nicht irgendetwas, dass du was tun musst, damit sie kommt. Die ist schon da. Sie wird nur übersehen durch zu viel Tun, durch die Jagd nach Erfahrungen, durch die Jagd auch nach Wahrheiten. Durch die Jagd auf Zustände ist man abgelenkt von dem, was immer schon da war, immer schon da ist. Letztlich ist auch diese Energie der Antreiber, muss man auch sagen. Es ist dann die Aufgabe des Bewusstseins, das du bist, innezuhalten. Und diesen Antreiber, diese Energie in dir zu spüren, auch diese Energie, die dich antreibt, wie eine Marionette, könnte man sagen. Und dabei einfach bleiben, sitzen und spüren, wie sie kommt. Und wenn sie ganz stark da ist, damit atmen, Vipassana machen, den Atem beobachten, intensiv atmen, wenn es sein muss, laut atmen, wenn es sein muss. Das ist das, was du tun kannst, wenn du möchtest. Ja, was denn?
Hosanna fragt, ich habe manchmal das Gefühl, ich muss vielen Lehrern zuhören. Was sagst du dazu?
Hosea oder wie immer du heißt, ja gar nichts, was soll ich dazu sagen? Das ist auch okay. Also du hast das Gefühl, dann ist es so. Ja, darf ja da sein. Also das Gefühl darf da sein. Was du dann daraus machst, ob du dem Gefühl folgst oder nicht, da bist du frei. Du kannst dich ausprobieren, wenn es dir gut. Manchmal gibt es Phasen, wo man vielen Lehrern zuhört. Manchmal gibt es Phasen, wo man dann nur einen Lehrer folgt. Und da ist nichts richtig oder falsch, weder an dem einen noch an dem anderen. Manchmal ist es wichtig, das so zu sein. Und wirklich einmal zu schauen und es wirken zu lassen. Für manche ist es sogar gut, die Wahrheit auf viele unterschiedliche Weisen präsentiert zu bekommen, weil dann finden sie vielleicht diesen gemeinsamen Nenner. Kleiner Tipp, der gemeinsame Nenner ist null. Aber es macht nichts. Genau das ist nämlich der gemeinsame Nenner. Dann ist man nicht abgelenkt von den Fingern, die zum Mond zeigen. Sondern erkennt das Gemeinsame, worauf sie zeigen. Auf dich und beziehungsweise auf die Null. Oder auf alles. Ist alles dasselbe. Und manchmal ist es wichtig, einem Lehrer zu folgen, um tiefer einzutauchen. Es kann mal so sein, das kann mal so sein. Bei mir war beides. Bei mir war eindeutig beides. In verschiedenen Lehren gefolgt, dann oft auch jahrelang. wo ich im tantrischen Kriya-Yoga war, da war ich wirklich jahrelang dabei. Dann war ich aber plötzlich bei Nath-Yogi in Varanasi und dann dies und das. Ich habe immer wieder ein bisschen gewechselt. Und mein letzter Lehrer in dem Sinn, der war ja nicht einmal im Körper, wenn jetzt auch schon ihm, aber der ist auch so. Dieser Sannyas-Name damals, da habe ich eben im Puna Sannyas genommen, der war zum Beispiel die Bedingung, alle anderen Lehrer loszulassen. Und das war schon ein harter Tobak für mich. auch fürs Ego und so. Und ich hatte ja gerade erst einen Guruji in Varanasi. Aber ich habe es gemacht. Einerseits, weil mir Osho angesprochen hat. Andererseits hat auch das Ego mitgespielt. Ich wollte damals beim Tantra Intensive dabei sein, das 5 Wochen dauert und da durften nur Sannyasins teilnehmen. Also musste ich Sannyasin werden. Und habe quasi regelrecht abgeschworen, so what? Aber ich war dann nicht jahrelang bei Osho, sondern nach 2 Tagen war das Ganze erledigt. Nach 2 Tagen ist auch der Sannyasin gestorben in dieser Erfahrung. Auch das war nur kurz, sozusagen. Ich war nicht dann ewig. Osho war schon vorher in meinem Leben, aber dann viele in meinem Leben. Und ich bin auch mal da, mal dort. Ich war mein eigener Guru sozusagen, der sich aussucht, welche Rosine nehme ich jetzt zu mir. Welche Frucht pflücke ich? Die schmeckt gut heute. Am Morgen schmeckt diese Frucht gut. Bei mir war das ähnlich. Auch Bücher. Da waren viele Lehrer. Und trotzdem war dieses vollkommene Hingeben, obwohl es nur 2 Tage waren, dieses vollkommene Hingeben am Ende auch an einen Lehrer. Auch das war dann. Und das war schon ehrlich gemeint. Ich wusste, das ist kein Fake. Es war zwar Ego irgendwo mit dabei, weil ich merkte ja, ich muss jetzt Sannyasin werden, aber es war echt. Es war kein Betrug. Ich habe gewusst, okay, dieses Opfer muss ich bringen. Und das mache ich jetzt. Und da gehe ich voll rein, hundertprozentig. Und das hat bei mir funktioniert. Halt. Aber das kann bei einem anderen Menschen wiederum genau umgekehrt sein, dass er jahrelang bei einem Lehrer ist und dann weggeht. Und im Zen ist es zum Beispiel sehr üblich sogar, dass man das Zen-Meister, wenn sie bei einem Lehrer ausgelernt haben, den Schüler weiterschicken zu einem nächsten Lehrer, der andere Aspekte lehrt. Gibt kein richtig und kein falsch. Gibt nur das, was du willst und was du fühlst. Wenn es sich für dich gut anfühlt und die Ergebnisse da sind, dass du auch positives Feedback vom Leben, von deinem Sein an sich bekommst, dass du dich da weiterentwickelst, dass du dich besser fühlst, dann ist es okay. Wenn du aber irgendwo dann merkst, du kommst nicht weiter, dann wäre es vielleicht sinnvoll, irgendwann einen Lehrer oder eine Lehrerin zu finden, wo du ein vollkommenes Ja hast und länger bleiben kannst. Das ist auch beides, wie gesagt. Es gibt kein richtig und kein falsch. Falsch ist aber bei einem Weg zu bleiben, wo sie ja stagniert, sage ich mal. Egal ob so ist oder so. Das wäre Hochkomma falsch. Nicht wirklich, weil es ja trotzdem mal geschieht, aber da würde ich dann einladen, innezuhalten und zu schauen, ja okay, was gibt es sonst noch? Ja.
Jeanette Nicole schreibt, ist Meditation hilfreich und meditierst du noch?
Ja, es kommt jetzt darauf an, was man Meditation nennt. Prinzipiell halte ich Meditation logischerweise für hilfreich. Egal welche. Hier ist was, was einen anspricht. Meditation, die einem selbst anspricht, die einem gut tut, die einen Frieden schenkt oder whatever schenkt, ist immer gut. Aber es kommt auch darauf an, wie man Meditation definiert. Ich meditiere in dem Sinn nicht, dass ich jetzt keine Meditation mache. Das mache ich schon lange nicht mehr. Aber für mich ist Meditation einfach nur nichts tun. Also für mich ist die einzige echte Meditation sogar, oder zumindest für Menschen wie mich, anzuhalten und nichts zu tun. Einfach nur nichts. So wie es eigentlich im Zen ja auch üblich ist, einfach da sitzen oder da liegen und nichts tun. Nichts denken, nichts fühlen, einfach nur nichts. Und wenn ich mich da reinfallen lasse in dieses Nichts, wo ich einfach nur nichts tue, also nichts Bestimmtes denke, nichts Bestimmtes bewege. Ich habe geliebt auch die aktiven Meditationen, die es da gibt, körperorientierte Meditation, habe das alles sehr geliebt früher, ja. Aber für mich ist jetzt einfach nur Meditation, wenn ich mich wieder vollkommen in mich selbst reinfallen lasse, alles tun beende, alles Denken beendet ist. Und dann ist wie so ein Warten, wie ein langsames Zusteuern auf einen Nullpunkt. Meist ist so, sobald der Nullpunkt, da reicht schon das Berühren, man kann sich ja voll drin bleiben im Nullpunkt, geschieht auch oft, aber einfach nur den Nullpunkt berühren ist oft schon so erfrischend, dass das so wirkt wie mehrere Stunden Nachtschlaf. Einfach nur diesen Nullpunkt zu berühren, den echten Nullpunkt, wo wirklich nichts mehr ist, absolut nichts mehr ist. Nur mehr das Gewahrsein selbst oder die Seligkeit übrig bleibt, die dann diesen Nullpunkt berührt sozusagen. Und eins ist mit diesem Nullpunkt, was sie sowieso immer ist. Aber das ist für mich Meditation. Das ist ein komplettes Fallenlassen in mich selbst. Mehr ist es nicht. Und das ist auch das Wirksamste. Von dem Punkt aus werden Universen erschaffen. Deine Frage.
Hallo Edgar, ich habe auch eine Frage. Grüß dich,
Hey Axel, Namaste. Freut mich, dich zu
Namaste.
sehen. Hab dich
Ja,
lange
ich
nicht
freue
gesehen.
mich. Edgar, du hast gerade von dem Nullpunkt gesprochen. Ich hatte bei Ramesh Balsekar gelesen, er spricht von Bewusstsein in Ruhe, Bewusstsein in Bewegung. Und dieses Bewusstsein in Bewegung ist dann das Gewahrsein. Da ist es wohl noch nicht zum Ego gekommen. Und dieses Bewusstsein in Ruhe, ist das der Nullpunkt? Und das will natürlich mein Verstand jetzt wissen. Das klingt ja, wenn da kein Gewahrsein ist. Also was ist denn da überhaupt? Erlebst du da was? Erfährst du was? Fühlst du da was? Oder bist du da auch verloren, nicht da, dass das einfach totes, schwarzes Nichts ist? Was wäre daran dann erstrebenswert?
Waren jetzt viele Fragen,
Ja.
aber es ist jetzt super, dass wir so im Dialog sind, da kann man schrittweise machen. Einmal zum ersten, das Bewusstsein in Bewegung und Bewusstsein in Ruhe ist interessant, weil ich habe so ähnlich gesehen in der Zeit, in die ersten Jahre, wo ich dann mich selbst und die Welt halt so betrachtet habe und Menschen und diese Unterschiede wahrgenommen habe. Ich habe es genannt, das habe ich damals auch in meinem Buch, in meinen ersten reingeschrieben, das habe ich vor 25 Jahren, glaube ich, geschrieben, nee, 24, 2000. Das habe ich gegenübergestellt, God at Rest und God in Action. Was das Gleiche ist, God at Rest ist Bewusstsein in Ruhe und God in Action ist Bewusstsein in Bewegung. Aber ich habe das differenziert im Sinne von erwacht und nicht erwacht, könnte man fast sagen. Also wenn man diese Erfahrung hat, dann vollkommen stoppt einmal. Also dieser ganze Verstand und das ganze Denken mal stoppt und man einfach im Gewahrsein verbleibt und nichts tut. Ja, das ist schon so eine Art, das ist auch eine Art Meditation zwar, aber die habe ich nicht vorhin gemeint. Vorhin habe ich wirklich gemeint, nichts tun im Sinne, dass ich. Da kommen wir dann dazu, was der zweite Teil deiner Frage war, wo man zum Nullpunkt hingeht. Aber ich habe dieses Bewusstsein in Ruhe so verstanden, dass das einfach der gewöhnliche Zustand ist. Der gewöhnliche Zustand, in dem man ist, nachdem man so eine Erfahrung gehabt hat. Dass man nicht mehr so im Tue ist, nicht mehr identifiziert mit dem Tun und eigentlich permanent im Gewahrsein ist. Also nicht abgelenkt von irgendwelchen Sachen, die man gerade tun möchte und Absichten, sondern im Gewahrsein verbleibt, sozusagen. Und Gewahrsein in Action oder Bewusstsein in Action oder God in Action, wie ich es genannt habe, in Bewegung, war das normale, so habe ich das normale Menschsein wahrgenommen, also von Menschen, die rastlos mehr oder weniger permanent in Bewegung sind. Da ist nicht nur äußerliche Bewegung gemeint mit dem Körper, sondern auch die Bewegung des Geistes, also die Bewegung des Verstandes, des Denkens, dieses permanente Denken, das permanente nicht im Jetzt sein, sondern irgendwo hinstreben, Absichten haben. Das war für mich God in Action oder das würde dann von das, was Balsekar gemeint hat, da sehe ich völlig die Ähnlichkeit, Bewusstsein in Bewegung. Das ist einmal die eine Seite. Es hat mit Nullpunkt jetzt noch gar nichts zu tun, sondern das ist nur ein im Jetzt verbleiben und entspannt im Hier und Jetzt sein, als, ne, als Ruhe und Bewegung und dieses aktive Leben, das Tun an sich, zu glauben, man ist selbst Natur vor allem, ja, das sind Bewegung. Was jetzt das ist, das Bewusstsein in dem Fall, sowohl in Ruhe als auch in Bewegung, dasselbe Bewusstsein ist. Das ist wichtig zu erkennen. Das heißt, an Bewusstsein in Bewegung ist nichts falsch. Darum habe ich habe es nicht Bewusstsein genannt, ich habe es Gott genannt. Nicht? In Englisch God in Action, God at Rest. Ich habe gesehen, ist beides Gott. Ja, in der einen Art, in dem einen Bewusstseinszustand im Menschen ist er in Bewegung, in der anderen ist er in Ruhe. Ja, aber von der Wertigkeit und von der Essenz ist es die gleiche. Ja, also da sehe ich kein richtig und kein falsch, sondern es gibt eben diesen, das ist so ähnlich, man kann sich auch vorstellen, ein Theaterspiel. Man sitzt im Theater, im Zuschauerraum und genießt das Theaterspiel. Das ist die, die in Ruhe sind. Und auf der Bühne sind die Schauspieler, die irgendein Stück runterspielen. Das sind die, die in Aktion sind. Beides sind Menschen. Beides sind Menschenformen, aber gerade in einem anderen Zustand. Die einen tun gerade was, die führen ein Spiel auf, ne? Und die anderen schauen einfach nur zu. Und so ähnlich kann man sich das fast vorstellen. Es ist auch sehr ähnlich, weil in diesem Bewusstsein in Ruhe ist sehr stark oft das Zeugenbewusstsein aktiv, was einfach nur bezeugt und bestaunt und einfach nur da ist und sieht und wahrnimmt, also in diesem Wahrnehmen verbleibt. Und das Wahrnehmen selbst ist schon genug. Mehr braucht es nicht tun. Und die anderen sind in einer Aktion. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite mit dem Nullpunkt, was du angesprochen hast, also das, was ich jetzt damit als Meditation beschrieben habe, wo man sich ganz in sich reinfallen lässt, wie hast du da gesagt, ob das dann erstrebenswert ist, wenn es dieses absolute Null oder das schwarze Null oder, kannst du das
Na, ich
nochmal?
hab's, ja, ich hab's so verstanden, dass eben der Rameshka dann sagt, dass da halt eben gar nichts ist. Da ist noch gar kein Gewahrsein da. Also wer oder
Ja.
was fühlt sich denn da überhaupt?
Genau.
Also, na, der
Genau.
Verstand will ja wissen, man hat ja immer das Gefühl, man möchte was erleben oder gewahr sein, dass man zumindest ein Sein erlebt. Aber wenn gar keiner da ist, wenn gar nichts da ist, wie fühlt sich das an?
Ja, das ist ein Gewahrsein. Es kommt immer auf die Worte drauf an. Ne? Die anderen einen verwenden Worte, zum Beispiel unterscheiden dann zwischen Consciousness und Awareness und differenzieren da. Awareness ist dann mehr Gewahrsein, Bewusstsein ist dann mehr in Aktivität. Verwickelt. Aber auch beim Gewahrsein würde ich sagen, das, was da dann bleibt in diesem Nullpunkt, das ist ein Gewahrsein vor dem Gewahrsein. Ich glaube, Karl Renz hat das auch mal so erwähnt in die Richtung, so, und da würde ich auch so zustimmen. Das heißt, da gibt es dann noch eine andere Art von Gewahrsein, dieses gewöhnliche menschliche Gewahrsein, also wo das menschliche Gewahrsein, das so eher wahrscheinlich stark vielleicht mit dem Gehirn auch verbunden ist und mit einer gewissen Gefühl von Individualität verbunden ist, das geht dann verloren. Aber das macht nichts, weil das ist nicht das, was man wirklich ist. Also das andere, ich beschreibe es manchmal gerne als Seligkeit. Das heißt, da fehlt dann schon das Wort Gewahrsein. Ja? Es ist zwar etwas, auf irgendeine Art und Weise ist sich diese Seligkeit der Seligkeit bewusst in gewisser Weise, aber eher fast auf eine reflektierende Art und Weise, die gar nicht stattfindet. Das heißt, das Reflektieren findet da gar nicht statt in dem Moment, wo man das ist, sondern man ist es einfach. Ja? Und da ist man dieser Nullpunkt, da ist man dieses Nichts, aber das ist so auf eine komische Art und Weise ein Sein des Nichts. Ja? Aber eben nicht Gewahrsein. Gewahrsein ist schon eine erste Regung. Gewahrsein ist schon eine erste Bewusstwerdung dieser Seligkeit, die sich plötzlich bewusst wird. Ja, und dann ist schon etwas da, könnte man sagen. Und vorher ist scheinbar nichts da, aber dieses Nichts hat trotzdem einen eigenen Geschmack. Es ist zwar das Nichts, aber es ist so auf eine gewisse Art ein Sein des Nichts. Wenn man es jetzt anders sich vorstellen als Quantenfeld, ich weiß nicht, ob du mit der Quantenphysik so vertraut bist, ein bisschen. Ein Quantenfeld wäre jetzt der Feld, wo noch nichts entschieden ist. Ja, wo quasi, da gibt es das Modell mit Schrödingers Katze, wenn man die Kiste nicht aufmacht, ist sowohl eine tote als auch eine lebendige Katze drin, so quasi. Ne? Und das Universum wird erst zur Entscheidung gezwungen, ob jetzt eine lebendige oder tote Katze drin ist, aufgrund von irgendwelchen Atomen, die da rumfliegen und entweder ein Gift auslösen oder nicht. Das Universum muss erst entscheiden in dem Augenblick, wo er die Tür aufmacht. Und vorher sind beide Varianten überlagert. Ja, überlagernde Wahrscheinlichkeiten, Möglichkeiten dessen, was ist, aber es ist noch nicht entschieden, was ist. Und so ungefähr ist der Zustand. Das ist eigentlich der Zustand. Das ist der Zustand, bevor Manifestation geschieht. Das ist ein Zustand, das ist ein Nichts quasi, wo das Nichts sich noch nicht entschieden hat, oder das Quantenfeld, wenn wir so sagen wollen, was weder Sein noch Nichtsein ist, sondern in so einem, nicht einmal auch nicht sowohl als auch ist, sondern eher weder noch, sondern in einem dritten Zustand ist, der unmanifest ist und noch nicht entschieden ist, wie es sich manifestiert. Und das ist der Zustand vor der Manifestation. Und der ist aber angenehm. In dem Zustand fehlt nichts. Es fehlt zwar alles. Es fehlt die ganze Welt, es fehlt der Körper, es fällt alles weg. Ja, das ist das ist der gleiche Zustand, so wie, ich sage es öfter, das Beispiel von meiner letzten Tantra-Lehrerin, die hat ihren Tod, die ist dann irgendwann gestorben, und die hat den Tod so beschrieben, nicht wie es viele machen, ich verlasse meinen Körper, sondern mein Körper verlässt mich. Und so nehme ich auch das dann weg, so da nehme ich das dann auch wahr, wenn da so reinsinkt, und das ist halt der gleiche Zustand wie im Tiefschlaf in der Nacht. Den nehme ich auch so, ich sage jetzt mal, halbbewusst wahr, in dieser Seligkeit. Da fehlt nichts. Es ist zwar alles weg, das Universum ist weg, der Edgar ist weg. Ich weiß da nichts von Edgar, ich weiß nichts über den Organismus. Ich kann mir an die Geschichte dieses nicht erinnern, es gibt keinen Edgar dort. Ja? Aber diese Seligkeit, die dort ist, die ist ausreichend. Mehr braucht es nicht. Das ist so wie, ja, ein Zurückfallen von mir ist, man könnte fast sagen, wie in so einem Quantenzustand. An Möglichkeiten, wo nun keine Möglichkeit wirklich manifest ist.
Wenn du deinen Körper verlassen würdest, würdest du in diesen Zustand fallen. Also er fällt ja keiner rein,
Nein,
aber
nein, 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 ich kann den Körper gar nicht verlassen. Der Körper verlässt mich.
nicht so.
Also ich bleibe übrig und der Körper ist weg. Der ist
Ja.
weg. Aber ich gehe da nicht raus, ich stecke ja auch nicht drin. Ne? Im Körper, sondern da steckt keiner drin.
Ja.
Du steckst auch nicht in deinem Körper. Das ist nur so eine subjektive Wahrnehmung, die durch diese Hypnose geschieht, der Körper zu sein. Aber in Wirklichkeit steckt der Körper in dir.
Ja, das sollte ich eigentlich langsam wissen.
Ja, das haben wir letzte Woche. Ich weiß, ja. Aber
Na
es ist
gut.
so. Es ist wirklich so. Und der fällt dann einfach ab. Ich schätze, beim Tod ist das sehr ähnlich. Da ist dann einfach, da ist alles weg. Da ist einfach alles weg. Aber das macht überhaupt nichts aus. Es ist ja auch niemand da, dem es was ausmachen könnte. Der ist ja auch weg. Und das ist nur Film. Das kann man sich vorstellen, wie ein Film. Man sitzt im Kino, ist vollkommen identifiziert mit der ganzen Geschichte und zack ist der Film aus. Entweder hat er ein schönes Ende, aber es kann ja passieren, dass er Stromausfall ist und zack ist mittendrin der Film aus. Kann auch passieren, ne? Ja, aber und dann bist du wieder dort, wo du eigentlich was da, eigentlich ist das der Urzustand. Das ist unser eigentlicher Zustand. Jenseits von, völlig jenseits von Materie, kann man sagen. Und da ist nichts, da ist wirklich nichts. Also da wartet nicht irgendein Paradies und da warten keine Jungfrauen oder irgend sowas. Oder Jungmänner. Das sind ja immer komisch, das haben ja Jungfrauen versprochen. Wir haben ja aber Jungfrauen. Die wünschen sich wahrscheinlich Jungmänner. Aber ist alles nicht. Und dann kommt man wieder zurück und es ist genauso okay. Also es tut auch nicht weh. Da geht nichts verloren. Weil das ist trotzdem da. Ganz, ganz unterschwellig, ganz, ganz. Aber es ist immer da. Das ist immer da. Und das ist das, was wir eigentlich suchen. Das ist das, was wirklich tief befriedigt, weil es immer da ist. Das ist, alles andere ist ja nur ein quasi, ja, tun, ewiges Hoffen auf Godot, es ist selbst im spirituellen Weg ist es noch ein Hamsterrad, nicht? An Erfahrungen, die man machen möchte, etc. Aber das ist es alles, nicht? Das ist alles nicht. Das ist alles nur Teil des Traumes. Und wenn der aus ist, der Traum, wird das Licht ausgeknipst und dann ist nichts mehr da. Und dieses Nichts reicht völlig aus.
Aber auf der relativen Ebene könnte sich dieses Traumgeschehen, dieser Identifikationsfigur, Körper-Geist-Einheit halt fortspinnen. Das, was die immer sagen, der Samsara, der Kreislauf von Leben und Tod. Dieser Identifizierungsprozess kann sich immer weiter fortspinnen.
Der spinnt sich ja immer weiter fort, weil es ist immer nur das eine Bewusstsein, das identifiziert ist. Das ist dasselbe Bewusstsein, was jetzt bei dir hier spricht, als Axel, und dasselbe Bewusstsein, was hier spricht, als oder durch Edgar. Das ist alles dasselbe Bewusstsein. Und auch bei dir spricht es nur durch. Ja, das ist auch kein Unterschied. Das ist alles dasselbe Bewusstsein und das identifiziert sich immer wieder. Ja, also,
Aber es heißt doch, dass bei den Meistern oder Erwachten, dass dich das Karma ausläuft und dann ist vorbei. Und beim Dödel wie mir, da geht's halt weiter, weil er dann
ja,
ist.
das so heißt es, aber da bin ich nicht davon überzeugt.
Ah ja, oh Gott.
Also die Chance ist genauso, dass bei dir danach alles genauso ist wie bei mir. Es braucht kein, das ist ein Konzept, ja, und ich weiß, warum so Konzepte entstehen und wodurch das entsteht, weil es Zustände gibt, wo es sich so anfühlt. Die gibt es wirklich. Und es könnte auch so sein. Why not? Aber das bleibt ja, es gibt nur die zwei Sachen. Entweder ist da das göttliche Spiel und darunter ist eigentlich, dieses göttliche Spiel erscheint. Und darunter ist dieses, was wir vorher gesagt haben, Nullpunkt, dieses Seligkeitsding. Und das göttliche Spiel erscheint sowieso. Das ist das eine und das andere ist das andere. Aber die Essenz in uns ist überall dieselbe. Ja, und für mich ändert sich da nichts, dass da irgendein Unterschied wäre von der Essenz her, dass man dann so karmisch bestraft würde und weiter. Das ist so die Vorstellung, das ist letztlich die östliche Vorstellung von Hölle. Ja, die westliche Vorstellung von Hölle ist ja eher, ja, in die Hölle zu kommen, aber die Vorstellung von Himmel ist das ewige Leben. Und die östliche Vorstellung von Himmel ist, dass endlich aufhört. Dass es nichts mit ewigem Leben ist, sondern bitte nicht mehr. Ja, nicht mehr inkarnieren, etc. Ja, verschwinden im Nirvana. Das ist der östliche Himmel sozusagen. Und die östliche Hölle ist diese Wiedergeburt, diese Reinkarnation. Und ich halte beide Höllen in gewisser Weise für Illusion. Und da, nicht wirklich Illusion, es wird schon so geschehen, aber es ist nicht die Hölle. Es ist, das Leben tut ja auch nicht weh. Es ist nicht so schlimm. Ja, die meisten haben ja Angst vor dem Tod, nicht? Und jetzt reden wir eigentlich darüber, dass als wäre ja der Tod der eigentliche Himmel, ne? Und das Leben wäre die Qual, so wie es im Östlichen ja teilweise gesehen wird. Und wie es auch für manche und immer wieder auch ist, leider. Aber da sehe ich ja evolutionäre Sachen, da sehe ich ja, da bin ich ja dort mit der Paradiesvertreibung und dieses Paradies ist ja noch da. Also diese Welt könnte auch Paradies sein. Das ist, dieses Thema ist noch nicht beendet. Also diese Vertreibung ist nicht auf Ewigkeit. Und diese Erfahrung, die man machen kann in der Evolution sozusagen, Erwachen, Erleuchtung, diese Erfahrungen, die sind ja eine Art von evolutionärer Drang wieder dorthin, ins Richtung, wo auch hier das Paradies sein kann. Wo diese Phase, wenn ich jetzt Ken Wilber nimmt, Präpersonal, Personal, Transpersonal, wo diese Phase des Personalen langsam endet. Es kann sein, dass es nur 1000 Jahre dauert, aber die Richtung geht in die Richtung, dass diese personale Phase endet und vielleicht so eine transpersonale Erfahrung, egal wie man die dann nennt, Erwachen, sonst was, irgendwann in ein paar Jahrhunderten einfach etwas ist, was Kinder im Alter von 5, 6, 7 Jahren dann erfahren und dann so, dass das so stark integriert wird und von dort dann eben ein anderes Miteinander auch statt. Findet und eine andere Verteilung von Dingen und das Leben so kostbar werden kann, wie es ja eigentlich gedacht ist. Als Abenteuer. Und selbst dann ist wieder so, dass auch dann der Rückfall, Hochkomma Rückfall in diese Seligkeit immer wieder die totale Erholung ist. Das ist das, wo man sagt, du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Das ist diese Seligkeit. Und dort ist, es wird nie das Leben kostbarer sein als diese Seligkeit. Das wird nie sein. Das ist die andere Seite. Nur ist diese Seligkeit auch im Leben möglich wahrzunehmen. Ab dem Moment, wo sie da gezündet ist, wo man sie ihrer gewahr worden ist. Das ist der Urzustand. Das ist, aus dem alles entsteht. Und wenn alles wegfällt, bleibt noch immer das übrig. Es bleibt immer übrig. Und wenn da geschieht, dass man dann subjektiv hochkommt, den Film so wahrnimmt, dass man dann inkarniert und dann im nächsten Leben, was weiß ich, ist man ein Wurm, wird von einem Vogel gefressen, im übernächsten Leben ist man wieder ein Vogel, wird von Menschen gefressen, im übernächsten Leben ist man wieder ein Mensch und wird von Ameisen gefressen oder was weiß ich. Ist ja wurscht. Das ist ein ewiger Kreislauf. Und irgendwann sind dann diese Lichtmomente, wo man das durchschaut. Irgendwann ist man in dieser Seligkeit drin. Die Seligkeit ist ja zeitlos. Das ist ein Raum, wo keine Zeit ist. Das ist immer derselbe Raum. Ich gehe so weit zu sagen, diese Seligkeit, wenn du in diese Seligkeit fällst, ist das der gleiche Ort und die gleiche Zeit, wo auch Buddha in diese Seligkeit gefallen ist. Sozusagen. Völlig ident. Das ist jenseits dieses Raumzeitkontinuums, was wir hier haben. Ja, sondern das ist dann immer der gleiche Ozean, immer der gleiche Ort, immer der gleiche. Immer wieder.
Edgar, ich würde weiter aus dem Chat vorlesen.
Okay. Okay, Axel. Ja. Gut.
Michaela schreibt, es tut einfach gut, diese Community gefunden zu haben, gerade wenn man glaubt, von einem anderen Planeten gekommen zu sein.
Ja, wow, schön. Ja, glaube ich dir. Das ist auch wirklich, möchte ich auch mal sagen, so ein großes Verdienst von Tevasetu, das jetzt TV überhaupt, als Ganzes, weil da auch jeder das findet, was für ihn wertvoll ist. Und doch sehr viele darin aufs Gleiche verweisen oder aus dem gleichen Ort darauf zeigen. Auch wenn es unterschiedliche Worte sind und unterschiedliche vielleicht Konzepte verwendet werden. Aber gerade das macht es ja dann interessant. Und man hat eine Vielfalt, eine Blumenwiese, wo sich jeder seine Blumen suchen kann, zusammenstellen kann. Jede Blume so blüht, wie sie eben blüht.
Jeanette Nicole schreibt, wir brauchen ja Bewusstsein, um zu spielen auf dieser Ebene. Wo sind wir ohne Bewusstsein, zum Beispiel im Tiefschlaf?
Ja, wie gesagt, Bewusstsein wird schon auch überschätzt. Es ist schon gut, ja, Bewusstsein auch ohne Denker, das ist schon ein guter Schritt. Das ist dann für mich, wäre das so eine Satori-Erfahrung. Ne? Bewusstsein ohne Denker, Leerheit erfahren, sich selbst erfahren, da in so einem Organismus, schon noch immer irgendwo individuell. Wo wären wir ohne Bewusstsein? Ja, da wären wir in der Seligkeit, da wäre nichts verkehrt dran. Und wir sind gleichzeitig in dieser Seligkeit. Wir sind es. Alle. Ja, es ist schön, diese Welt, dieses Universum zu haben, dieses Miteinander zu erfahren, weil wir sind ja letztlich sogar ein und dasselbe Bewusstsein und das darf sich jetzt hier als viele erfahren und darf sich begegnen im Außen und darf lieben und darf Freude haben, darf sogar kämpfen und sich bekämpfen, ist eh nur alles das eine selbe Bewusstsein, das je nachdem in einer unterschiedlichen Entwicklungsstufe ist oder unterschiedlichen Schwingung ist sozusagen. Aber ja, das ist das, was wir haben, an dem darf man sich erfreuen. Aber darunter ist trotzdem diese Seligkeit. Und was wären wir ohne dem? Ja, wir sind das. Wir sind ohne dem. Wir sind auch ohne Bewusstsein. Ich sage jetzt was Krasses. Wir sind auch ohne Bewusstsein bewusst. In gewisser Weise. Aber ich weiß schon, was du meinst. Das ist schon wertvoll, ja.
Andrea schreibt, ja, auch ich freue mich immer richtig auf die Satsangs mit Edgar. Danke, mir gibt das sehr viel auf verschiedenen Ebenen.
Na, freut mich, danke.
Und Gudrun schreibt, hallo Edgar, hat sich bei dir durch die Erleuchtung etwas an deiner Art des Träumens verändert?
Du meinst jetzt Nachträumen, nehme ich an. Da, ja, da, ich nehme an, sonst widerspreche gleich. ja, komplett. Ich habe es schon öfter erzählt und aber das waren verschiedene Phasen. Das heißt, es war nicht eine Veränderung, zack, und so ist es jetzt seit 25 Jahren, sondern das waren verschiedene Phasen, durch die ich hindurchgegangen bin. Und das ist noch immer in Veränderung und entwickelt sich noch immer weiter. Jetzt nur, dass ich es kurz umreiße, ich habe es eh schon oft erwähnt. Die ersten ein, zwei Jahre habe ich fast gar nicht geträumt, weil ich eben in jedem Moment quasi, könnte man schon sagen, ja, voll bewusst immer dabei war, in einem ruhenden Bewusstsein, ohne was zu tun. Ich hatte auch schöne Auszeit in Indien 2 Jahre, und habe wirklich sehr wenig geträumt. Und wenn ich geträumt habe, war dieses, was damals schon anders war, aber in den Träumen war, dass das Gewahrsein dessen, was und wer ich bin, permanent trotzdem da war. Also auch im Traum. Das ist da mit erwacht sozusagen. Aber ansonsten waren das die Träume selbst, ganz normale Träume im Sinne, dass psychische Verarbeitungen geschehen. Wenn man irgendwo nicht voll dabei war, dann musste das im Traum psychisch verarbeitet werden. Die meiste Zeit war ich voll dabei, also war wenig Verarbeitungsbedarf, kann man sagen. Das war der Anfang. Dann hat es später begonnen, das war schon in einer Phase des Paramatvaita, also wo ich dann weitergegangen bin und das Menschliche wieder viel mehr angenommen habe, habe ich dann plötzlich bemerkt, dass ich komplett in Fortsetzungen träume. Aber noch immer das Leben von Edgar, also von diesem Organismus war das damals, aber ich habe gesehen, ich habe, als hätte ich mehrere Parallelleben als Edgar. Das heißt, ich hatte eine Traumerinnerung. Wenn ich von einem bestimmten Ort geträumt habe, was weiß ich, irgendein Ort, sei es Lagomera, sei es Oberösterreich, Steiermark, Deutschland, sonst wo, wo ich schon gelebt habe. Wenn ich dazu so von so einem Ort geträumt habe, hatte ich da im Traum andere Wohnungen teilweise andere Beziehungen sogar, und andere Vergangenheit. Und mir wurde dann im Traum gewahr, so eine komplette Lebensvergangenheit, die ich hatte, die mit dieser Vergangenheit gar nicht so viel zu tun hatte, sondern irgendwie ein bisschen anders war, nicht komplett anders. Also sie, selbst der Vater hat dann noch gelebt, der eigentlich gestorben ist schon recht früh. Und das hat sich aber fortgesetzt. Man träumt schneller mal von dem Toten. Aber wenn der dann in diesem Traumleben über Jahre weiter altert und als würde er leben, so quasi, solche Geschichten. Und es bildet sich eine richtige eigene Geschichte, wie eine Lebensgeschichte in der Traumgeschichte, dass quasi die Träume völlig in Fortsetzung waren, als hätte ich da Parallelleben mit einer eigenen Geschichte, an die ich mich erinnerte, indem ich nur hinübergleitet bin in den Traum. Schon war die Erinnerung an verschiedene Edgar-Leben da, aber komplette Leben, komplette Geschichten, komplette an Autos, die ich hier nie besaß, die ich aber im Traum besaß, ja, die ich irgendwo geparkt hatte und dort bin ich wieder hin, oft, was weiß ich, ein halbes Jahr später, wenn der Traum ein Jahr später war. Das war das Erste, was krass war. Und dann ist so ein geschehen, und so geht's noch immer, dass ich von völlig anderen Leben träumte. Also nicht mehr von Edgar, sondern völlig andere Menschen war und bin. Parallelleben in dieser Zeit, in Vergangenheit viel, auch in Zukunft, sogar auf anderen Planeten. Das nicht so oft, aber ist auch passiert. Wo ich bin, ja, wo dieses Ich bin Gewahrsein, das, was ich bin, als was auch immer ich bin. Für mich ist gar nicht wichtig zu definieren, was ich bin. Das ist jenseits von Definition. Aber das bin ich. Aber nicht Edgar. Ich habe da Keine Erinnerung in diesen Träumen an Edgar. Absolut keine. Da gibt's, als hätte es Edgar nie gegeben. Ich weiß nichts von Edgar. Ich weiß nichts von diesem Organismus, von diesem Leben, gar nichts. Aber ich weiß alles von einem anderen Leben. Die ganze Geschichte, die ganze Kindheit. Ich habe dann die Erinnerung von dem ganzen Leben. Ich kann dann da drin sogar Zeitreisen machen und in die Kindheit zurückgehen und wieder vorgehen und kann oft Wochen und Monate in so einem Leben bleiben, bevor ich wieder zurückkomme in diesen Edgar-Dings und genau in dem Moment zurückkomme, wo ich weggegangen bin. Also auch zeitlich krass, ne? Das kennt man, dass man im Traum 5 Stunden erlebt und es sind ja eigentlich nur 5 Minuten der Traum. Aber bei mir sind es Monate, die da vergehen können. Also das hat sich extrem krass verändert und da ist ja viel Arbeit, also spirituelle Arbeit, die da geschieht, wo Leben angeschaut werden, was ist da schiefgegangen? Also bei mir spielt sich sehr viel in der Nacht in den Träumen ab, wovon ich im Detail eigentlich nie viel rede. Ist auch sehr schwer, die Erinnerung rüber zu bekommen in den Edgar-Körper. Das geht nur im Halbzustand zwischen Schlaf und Wachen. Kann ich noch, bevor ich mich an Edgar erinnere, wenn ich jetzt aufstehe, aufs Klo gehe und mich an Edgar erinnere, ich versuche dann nicht an Edgar zu denken. Dann kann ich da drin bleiben in der anderen Erinnerung, aber als würde sie im Kopf ausgetauscht, als würde komplett die Erinnerung, als würden die neuronalen Netze ausgetauscht werden im Kopf, sich anders bilden. Sobald ich mich an Edgar erinnere, ist das alles weg. Aber in dieser Phase, wo ich mich noch nicht an Edgar erinnere, kann ich es rüberziehen, ja, und dann mitnehmen. Aber auch dann verschwindet es, nachdem es mich dann nicht so beschäftigt, weil ich halt stark im Hier und Jetzt bin, dann auch als Edgar. Lasse das dann auch los. Also wir haben da schon Namen gemerkt und dann waren es doch wieder nicht mehr da. Gesichter gesehen von mir, die mir total vertraut waren und hä, das bin ja gar nicht ich. Also krasse Geschichten. Danke für die Frage. Gibt mir Gelegenheit, mal drüber zu reden. Danke fürs Zuhören. Ich habe einen Psychiater dabei. Aber ich will nicht geheilt werden, ja. Es ist spannend.
Jeanette Nicole schreibt, vielen Dank, Edgar. Ja, in der Stille kommen meistens so Energien, die mich wegziehen wollen oder Gedanken, was jetzt zu tun wäre. Kannst du da bitte noch einen Tipp geben?
Ja, ich finde, da ist kein Problem darin. Du kannst dich auch wegziehen lassen und Gedanken, wenn die kommen, kommen's. Also es gibt auch diesen Begriff, der hat irgendwer mal in die Szene reingetragen, Advaita Zombie. Und Advaita Zombie ist dann jemand, der keinen Regungen mehr folgt, weil er verharrt in dieser Stille und glaubt, der muss da jetzt ewig drin bleiben, wird ja auch oft empfohlen und hat auch eine Zeit lang einen Sinn, darin zu verbleiben. Und die Regungen nur wahrzunehmen. Und damit zu meditieren, somit zu atmen, funktioniert auch. Gerade mit Atmen kann man diese Energien, die einen jetzt irgendwo hinziehen wollen, quasi verbrennen lassen. Gibt es eine Phase, wo das Sinn macht. Ich nenne das gerne das Fegefeuer, wo all diese Dinge langsam mal verbrennen, die alten Konditionierungen, wenn es darum geht, um diese alten Konditionierungen von der alten Persönlichkeit, um das einmal verbrennen zu lassen. Da kann das sinnvoll sein, einfach in der Innehaltung zu verbleiben und diese Regungen wahrzunehmen, aber nichts damit zu tun. Wenn es Energie ist zu atmen und wenn es nur Gedanken sind, diese Gedanken zu bemerken, das reicht dann schon aus, aber ihnen nicht zu folgen, als Übung sozusagen. Aber auf der anderen Seite gibt es auch. Und da weiß ich jetzt nicht, wo du da stehst. Vielleicht sind es bei dir wirklich die so alte Konditionierungen. Die andere Seite ist, dass man da nicht ewig drin verbleibt, sondern dann schon wieder auch am Leben teilnimmt und auch voll und ganz Mensch sein kann. Und da ist nichts verkehrt. Da dürfen auch solche Regungen sein. Das ist auch Gott. Das ist auch die Göttin. Also Gott ist dann der Gedanke und die Göttin ist die Gefühle. Das ist auch jetzt nur ein Konzept. Aber wenn man so will. Und dann darf man dem folgen. Ja. Das ist auch Teil von dir. Das ist genauso spirituell wie die Stille selbst. Die Stille selbst geht in Wirklichkeit nie weg. Selbst nicht im ärgsten Orkan, im ärgsten Gewitter, Es ist die Stille selbst, die spricht. Ja. Also die Stille geht niemals weg, die ist darunter immer da, egal wie laut es ist, egal wie turbulent es ist, der Friede ist immer da. Der eigentliche Friede ist auch da, wenn Unfrieden da ist, wenn Krieg da ist. Selbst dann ist Friede da. Also in Frieden sein mit dem Krieg sozusagen, mit Unfrieden. Und auch diese Stille ist eben immer da. Und es ist so ähnlich wie dieses Gewahrsein vor dem Gewahrsein, über was wir vorher gesprochen haben. Dieses Gewahrsein vor dem Gewahrsein ist immer da. Egal, ob da jetzt gerade bewusst voll Präsenz da ist, dann nehme ich dann lieber das Wort Präsenz, ich bin voll präsent. Daraus machen auch dann viele Konzepte und machen dieses Präsenz als Nonplusultra und als würde es nur darum gehen. Obwohl die Präsenz wichtig ist, dieser Teil dessen, aber die geschieht automatisch, wenn man eben präsent ist. Aber dahinter, diese Präsenz kann aber auch gehen, ja, die kann hier sein und weggehen. Aber das, was du wirklich bist, ist immer da. Und so ist es auch mit der Stille. Und es ist sogar eins in meine Augen. Diese Seligkeit und diese Stille sind eigentlich dasselbe. Und das ist auch da, wenn du an Gedanken folgst oder an Erregung. Und das ist das Leben selbst oft, was da anklopft und dich da rausziehen will. So what? Dann lass dich rausziehen. Und dann merkst du eh, vielleicht war es gut oder es war nicht gut. War es nicht gut, dann ist nur Konditionierung, dann ist ein Programm, dann ist ein Muster, das man loswerden kann, auch loswerden sollte, wenn man sich dessen bewusst wird, ist schon der erste Schritt. War es aber gut, dann war es das Leben, das dich mitnimmt.
Christopher schreibt: Hallo Edgar, hallo Svantje. Sind wir Seele, Geistwesen oder biologische Roboter? Gibt es einen Gott?
Christopher, vier Fragen. Sind wir Seele? Ja, aus meiner Sicht eine Seele. Geistwesen, in gewisser Weise wir ja auch. Sowas gibt schon, aber das ist so halb echt. Das ist halt ein Teil des Traumes, großteils. Das dritte war was? Roboter, glaube ich. Sind wir auch
Biologische
biologische.
Roboter.
Sind wir auch biologische Roboter? Wir sind auch die Fernsteuerung. Und wir sind auch der Steuermann oder die Steuerfrau. Wir sind das alles zugleich. Und es gibt Gott. Ja, man kann es Gott nennen. Gott, man muss sich da schon aus meiner Sicht von dem christlichen Gottesbegriff eher, da muss man schon differenzieren. Also ich sehe da keinen weißen Mann mit Rauschebart irgendwo auf einer Wolke oben oder sowas, sondern für mich ist Gott erstens ein S. Ja, wenn ich wirklich das, da, selbst da ist mir das schon zu viel, dann Gott zu sagen, weil es so einen männlichen Charakter hat. Das wirklich Göttliche aus meiner Sicht ist ja beides zusammen, Bewusstsein und Energie. Und Bewusstsein ist im Yoga zumindest eher so der männliche Part Gottes. Und Energie ist der weibliche Part der Göttin. Ja, man könnte auch Göttin sagen. Und im Manifesten ist eher die Göttin, wird eher weiblich wahrgenommen im Yoga. Aber im Prinzip ist wurscht. Eigentlich ist es ein Es, das du bist, Bewusstsein. Und Gott ist für mich einfach ein anderer Begriff dafür, für Existenz, für Universum, für den ganzen Kosmos, der darauf hinweist, dass der Kosmos nicht einfach nur nackte Materie ist, sondern bewusst ist. Kosmos ist bewusst, intelligent, lebendig, wir Wesen. Sozusagen. Der Kosmos ist für mich ein Wesen. Gigantisch großes Wesen, wenn man so will. Und dieses Wesen hat Bewusstsein. Und dieses Wesen bist du. Ja? So kann man sich das, so ist, das ist eigentlich Gott. Und davor ist sogar noch das Nichts, das davon träumt, wie es wäre, Gott zu sein. Also wenn es Gott gäbe. Ja, das ist sogar noch davor. Ja? Aber das ist eben beides zugleich. Das ist der Ursprung, wo alles entstanden ist, dieser Nullpunkt auch, dieser Nullpunkt vorm Urknall, falls überhaupt der Urknall war und es nicht einfach nur immer so pulsiert. Aber dieses Universum ist eben bewusst und das nenne ich gern Gott. Und dieses Bewusstsein bist du. Das steckt auch in uns drin. Ja? Andererseits ist der ganze Ozean, aber auch jeder Wassertropfen. Auch in jedem Wassertropfen ist das gleiche Bewusstsein des ganzen Ozeans. Ja.
Ginger Ufo schreibt, leider erst jetzt hier da. Liebe Grüße, Udo.
Dankeschön. Zurück.
Und Jeanette Nicole schreibt, vielen Dank, vielen lieben Dank, Edgar, für den wunderschönen Satsang.
Freut mich. Dankeschön.
Ramona schreibt, lieber Edgar, ich kenne diese spirituellen Einheitserlebnisse. Gleichzeitig bin ich in dieser Inkarnation Opfer von narzisstischem Missbrauch, Depersonalisation, Derealisation ist mir auch dadurch bekannt. Beides hat aber völlig andere Grundlagen.
Ja, ist so. Und geht vielen so. Oft ist sogar, dass dann mit, das ist die positive Seite davon, dass solche Erfahrungen auch mit Narzissmus, also in Partnerschaften oder mit Eltern etc., auch wiederum eine Triebfeder fürs Erwachen sind. Eben genau daraus zu erwachen, weil oft sogar dann Erwachen und solche Zustände die einzige Rettung sind. Aber natürlich mit so Phänomenen auch wie die Personalisation und die Realisation einhergehen. Das passiert dann, wenn man das, was ja eigentlich wirklich auch gleichzeitig auf einer anderen Ebene wahr ist, zu persönlich nimmt. Das klingt jetzt personal, blöd, nicht? Wenn man depersonalisiert ist, nimmt man was persönlich. Aber genau das geschieht. Man nimmt dieses Nichts, sehr persönlich auf der relativen Ebene. Und das ist dann meist eher ungesund für den Organismus. Aber das ist oft, leider oft so, genau so der Weg.
Christopher schreibt Dankeschön.
Ja.
Und Ginger Ufo schreibt alles Brahman, alles Brahman. In Brahman gibt es nicht die geringste Verschiedenheit.
Genau. So ist es.
Schneewittchen schreibt, wow, Gott, einmal wunderbar erklärt.
Freut mich, Schneewittchen, und liebe Grüße an die sieben Zwerge. Ihr habt tolle Namen. Aber der Beste war der mit der Nummer vorhin. Das war, weiß jetzt nicht mehr, aber das war cool.
Das war Minute 001.
Ja, genau, mit Uhrzeit hatte es irgendwas zu tun. Cool. Ja, man könnte sich auch 17:30 Uhr nennen oder so. Ich bin 17:30 Uhr. Ich bin die inkarnierte Zeit 17:30 Uhr. Und jeden Tag feiere ich Geburtstag um 17:30 Uhr.
Im Moment gibt es nichts weiter aus dem Chat.
Na schön, gut. Dann genießen wir die Stille. Dann kann mich auch jederzeit in der Stille unterbrechen, ist kein Problem.
Ginger UFO schreibt, only silence and silence on the move. That's it.
War kein Fragezeichen oder war ein Fragezeichen? Okay. Ja, that's it. That's what is. Und in der Stille geschieht nicht wirklich eine Bewegung. Es ist einfach wie ein ewiger Moment. Es ist so krass, dass für den Teil von mir, in mir, der diese Stille ist oder mit dieser Stille ist, der diese Stille das erste Mal vor 25 Jahren wahrgenommen hat, ist es nur immer dieselbe Stille wie damals. Und es ist oft das Gefühl, als wäre seither kein Moment vergangen. Und immer derselbe Moment, ein ewiger Moment.
Die Ramona kommt noch mal rein, und zwar, also dankbar sein, dass man kein Ich richtig entwickeln konnte, dankbar für die Eltern als Mittel zum Weg, selbst ausgesucht alles.
Dankbarkeit ist schon gut. Vor allem auch dankbar sein. Man darf ruhig differenzieren. Ich habe auch Erfahrungen gemacht. Danach auch. Auch nicht so schöne Erfahrungen mit Menschen. Wo aber dennoch ich gesehen habe, dass Gutes geschieht. Also wo auch solche Menschen, die es eventuell nicht gut meinen oder die halt irgendwelche Störungen haben. benutzt werden vom Göttlichen, um trotzdem zu positiven Ergebnissen zu kommen. Und das ist eine sehr gesunde Sicht, eine konstruktive Sicht. Und da kann man dem Göttlichen dankbar sein oder dem höheren Selbst oder wie immer man das benennen möchte. Aber man muss nicht diesen Menschen dankbar sein. Da darf man ruhig differenzieren. Und zu Menschen, obwohl sie benutzt werden, vom Göttlichen auf eine positive Art und Weise, auch ihre destruktive Art und Weise positiv benutzt wird, darf man trotzdem sich dann auch abgrenzen. Das ist ja wichtig, das wirst du auch wissen, da will ich da nichts Neues sagen, aber ich sage es auch für alle anderen, also zum Beispiel bei destruktiven Beziehungen mit Narzissmus, mit Narzissten etc., darf man sich ruhig abgrenzen. Auch wenn man sieht, selbst das wird auf eine positive Art und Weise benutzt. Dann darf man dem Göttlichen dankbar sein, dem Leben dankbar sein, aber muss nicht diesem Menschen gegenüber direkt dankbar sein und sich vielleicht denen wieder unterwerfen oder whatever. Ja. Aber genau das ist gesund, ja. Und was war das Letzte mit dem Fragezeichen?
Alles Mittel zum Weg.
Alles Mittel zum Weg? Ja, kann man schon sagen. Der ganze Weg besteht aus dem Leben, so wie es ist. Das ist aber immer so und bei jedem so. Es ist einfach Teil des Weges. Man lernt daraus, man reift daraus, man nimmt die Erfahrung mit, man heilt es im besten Fall. Und letztlich ist auch jede dieser Erfahrungen nicht nur persönlich, sondern auch kollektiv wirksam, weil Bewusstsein an sich lernt, das Universum an sich lernt, so wie sich das Universum ausdehnt in jede Richtung, dehnt sich auch Evolution von Bewusstsein in jede Richtung aus und lernt und weiß, wie kann man dann solchen Situationen besser entkommen oder damit umgehen, ohne dass man Bücher schreiben muss, ohne dass man Bücher lesen muss, ohne dass man YouTube-Videos schauen muss dazu. Das geschieht über das kollektive Bewusstsein. Egal wie man es nennt, morphogenetisches Feld oder egal was, dieser Lerneffekt passiert. Bei jeder einzelnen Erfahrung. Und wir sind noch in der menschlichen Evolution, sofern wir halt weiterkommen. Aber wenn wir weiterkommen, muss man sagen, sind wir nicht viel weit weg von der Steinzeit. Sind wir eigentlich auf der Ebene noch in der Steinzeit. Von der psychologischen Entwicklung, von all dem, wir sind noch ganz am Anfang. Wir sind nun ganz am Anfang. Das ist noch nichts. Also es ist echt noch gar nichts. Ja. Das ist wirklich erst der Anfang. Das kann man schon so wörtlich verstehen, auch biologisch. Ich meine, wie lange waren die Saurier da? 50 Millionen Jahre? 100 Millionen? Ich weiß es nicht. Den Menschen gibt es, wenn man einen Homo erectus dazu nehmen, gibt es ihm 1 Million Jahre. Den modernen Menschen gibt es 200.000 Jahre. Das ist nichts. Wir sind noch in der Steinzeit. Absolut. Und machen jetzt diese Erfahrungen und gerade Menschen, die spirituell sind und solche Erfahrungen haben, sind Pioniere. Ja, wir sind alles Pioniere für die Massenbewegung, für den Mainstream, der halt meistens ein, zwei, drei Jahrzehnte mindestens hinterherhinkt. Wir sind Pioniere. Und dadurch macht man Erfahrungen, wo man dann auch oft scheitert oder stolpert oder die auch leidvoll sein dürfen. Und dann macht man die Erfahrung, wie kann man sich aus dem Leid wieder befreien oder wie kann man das heilen? Das ist unsere Arbeit für die ganze Menschheit. Ja. Dann kann man wieder einen positiven Blick drauf werfen. Hat er doch einen Sinn, ne?
Vielen Dank, Edgar, für dein Sprechen hier heute Abend. Es war wieder sehr, sehr schön.
Freut mich,
Und
danke.
ich will dir noch eine gute Zeit wünschen auf La Gomera. Hab's ganz besonders schön.
Danke, Santi. Ganz lieb. Vielen Dank dir fürs Fragen vorlesen und wie du das machst. Echt super und toll. Hat mich gefreut. Danke. Und danke, Devaseto, fürs zur Verfügung stellen von der Möglichkeit. Merci. Und bis nächste Woche. Devaseto. Freue mich schon. Namaste.